die nächste Band besteht nämlich aus 6 Mitgliedern.
Die Band kennen wir alle auf dem Platz. Es ist in die Charts geschossen, wie eine Rakete. Nevada Chan.
Wir waren mal Stars.
Nevada Chan.
Ja, hier sind Nevada Tan.
Ey, und wer ist heute bei uns, David?
Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, denn wir sind nicht nur Nevada Tan heute. Heute sind wir auch noch Hallo Baha.
Hi.
Baha.
Heute sind wir auch ein bisschen Monroes.
Okay, gut. Also, heute sind wir auch ein bisschen Monroes, ganz genau. Ja, weißt du, bei uns war das ein bisschen immer schwierig mit den Namensrechten. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussah, aber bei uns, wir mussten hart darum kämpfen, 10 Jahre warten, dass wir überhaupt sagen können, hallo, hier sind wir von Nevada Tan.
Oh mein Gott, wirklich?
Das hat mehrere Bundesgerichtshöfe gebraucht.
Ja, unser heutiger Gast ist nämlich Baha Kiesel. Oh, Kiesel. Und fängt schon mal gut an.
K-I-Z-I-L.
Und ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ich lege jetzt einfach mal los. Und zwar ist Baha in Freiburg aufgewachsen, falls es nicht viele wissen. Hat 2 Geschwister und hat sich 2006 gedacht, sie macht mal mit bei der 5. Staffel von Popstars. Und da hat sie sich gegen 5.189 Mitbewerber und Bewerberinnen, ich weiß nicht, durchgesetzt tatsächlich. Ist denn in die Erfolgsgruppe Monroes gekommen?
Stopp. Da muss ich direkt rein. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich kenne nur Monroes. Ja, ich muss wissen, ich bin der absolut Ignorante hier und Timo ist der Informierte.
Yeah.
Und ich muss dich direkt fragen. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ich wusste nicht, dass Monroes aus Popstars entstanden ist.
Ja. Yeah.
Wow.
Das ist ja abgefahren. Und sag mir, wie fühlt man sich denn da? Du hast ja quasi mit den Bandmitgliedern, mit denen du gespielt hast, die hast du ja gar nicht gekannt vorher, oder?
Richtig, also wir haben uns tatsächlich beim Casting kennengelernt.
Also ich wusste das, ich habe nämlich damals auf Popstars geguckt, jetzt oute ich mich, auch quasi diese Staffel.
Ja, du hast ja auch Brosis gehört. Das weiß ich, weil du hattest die Single.
Ich wusste tatsächlich nicht, dass Monroes die fünfte Staffel war.
Ja.
Weil für mich, ich dachte, das wäre die dritte gewesen.
Das sagen so viele.
Ja, ich wusste nicht, wer dazwischen kam, weil Monroes ist ja quasi die erfolgreichste deutsche Girlband nach den No Angels quasi. Und Brosis hatte ich auch ein bisschen mitgeschnitten.
Wie, und du erinnerst dich nicht an Overground?
Also, aber war das auch davor?
Ja, Overground war, glaube ich, noch vor Monroes. Ja,
ja, also es kam erst No Angels, dann Brosis, dann kam die Staffel mit Overground und Preluders,
ganz genau.
Und dann kam noch die Staffel mit Nupagadi.
Oh, das war die so ein bisschen, da wusste man nicht, ist das die, also man wusste schon, was das ist, aber die haben so getan, als würden sie irgendwie Rockmusik machen, ne?
Ja, so ein bisschen so Gothic angehaucht, oder?
Ich weiß,
genau. Genau, und dann dann gab es ein Jahr Pause und dann kam unsere Staffel.
Mein Gott, und dann wurdet ihr echt oft versucht zu kopieren.
Ja.
Es hat nie geklappt.
Und ist auch ganz schön durchgestartet, weil ich habe hier mal ein paar Fakten rausgesucht. 4 Top-10-Alben, 6 Top-10-Hits. Das erste Album ging sogar Doppelplatin. 5 Bravo-Autos, 2 Kometen und Radio-Rotation. Davon hätten wir träumen können, glaube ich. Also überall. Wir wurden halt so auf so Jugendsendern gespielt, irgendwo im Osten.
Nee, davon haben wir geträumt und träumen immer noch.
Ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Ziemlich krass auf jeden Fall. Und ich stelle mir das ganz schön irre vor, weil du hast ja davor quasi auch in verschiedenen Bands gespielt quasi. Und das Casting-Ding war ja gar nicht so, also du warst ja jetzt nie so darauf fixiert, irgendwie bei einer Casting-Show mitzumachen oder so.
Nee, gar nicht. Ich habe auch die Staffel von den No Angels tatsächlich gar nicht wirklich mitbekommen. Ich habe irgendwie so das Finale so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber ich habe damals zu dem Zeitpunkt sehr viel aktiv gesungen in Bands und auch schon Auftritte gehabt. Also es war nie meine Intention, tatsächlich zu irgendeinem Fernsehsender oder zu einer Castingshow zu gehen, um dann Musik machen zu können, weil ich habe ja schon Musik gemacht, natürlich in einem anderen Maß. Aber ja, das war nie so das Ding, was ich unbedingt haben wollte eigentlich.
Wow, und dann hat es einfach so zufällig geklappt.
Es war so, es gab damals ICQ. Ich weiß nicht, ob ihr das genutzt habt.
Ja.
Oh. Genau. Und ich glaube, dass ICQ damals irgendwie an ProSieben oder von ProSieben gekauft wurde. Auf jeden Fall lief auf einmal immer mehr Werbung, auch auf der Seite, also wenn du den Messenger von ICQ benutzt hast. Und tatsächlich kam von rechts so ein Flyer, so ein Popstars-Flyer reingeflogen.
Aha. Du möchtest Sängerin werden? Du möchtest berühmt werden?
Komisch, schade, dass ich den Flyer tatsächlich nicht mehr behalten habe, aber ich habe ihn damals meiner Gesangslehrerin gezeigt und die meinte, dass das eine tolle Idee sei und dass ich das mal machen soll, so um halt mal Feedback zu bekommen von so einer professionellen Jury.
Aha.
Also tatsächlich hat sie mir so den letzten Stoß gegeben, das tatsächlich zu machen, weil ich war mir sehr unsicher. Und auch mein damaliger Freund fand das überhaupt nicht cool. Deswegen war so, okay. Also stand nicht so
würdest du denn,
Debatte.
Würdest du das denn heute jemandem raten? Also wenn da jemand in deiner Position wäre heute und die wäre eine aufstrebende Sängerin und die würde sich denken, oh ja, ich mag gerne singen und so, würdest du denn sagen, ey, dann geh doch mal zu einer Castingshow?
Boah, ich werde das oft gefragt und ich bin da auch selber immer so ein bisschen innerlich zerrissen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf der einen Seite natürlich, ich bin dadurch auch groß und erfolgreich geworden, eben dann mit der Band. Es wäre eigentlich dumm zu sagen, dass ich es niemandem empfehlen würde. Ich muss aber auch sagen, dass sich die deutsche Musiklandschaft gerade im Castingbereich meines Erachtens nicht so zum Positiven entwickelt hat. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich vielen jungen Frauen immer sage, so, nicht unbedingt. Ich meine, es hat sich auch in den letzten 10 Jahren unheimlich viel verändert. Mittlerweile kann man als Künstler selber wirklich sehr viel eigenständig in die Hand nehmen und Songs veröffentlichen, wozu man vor 15, 16 Jahren noch unbedingt ein Label gebraucht hat, weil man halt immer physisch, also mit CDs rausgegangen ist. Was man heute ja nicht mehr macht. Heute ist halt online, du bist so dein eigener Herr darüber, was du veröffentlichst und wie sehr dir die Leute sozusagen folgen oder nicht. Und also im Ausland, es gibt schon ein paar Länder, wo ich sage, dass sie das erfolgreich, immer noch sehr erfolgreich hinkriegen, Castingshows. Und ich glaube, dass Castingshows immer noch im Kernursprung etwas Positives und Gutes haben. Deswegen immer eher für Castingshows. Aber in Deutschland fällt mir momentan keine ein, die ich tatsächlich empfehlen würde.
Ja, verstehe ich auch. Also Popstars wurde ja auch abgelöst durch The Voice. Und Popstars wurde dann ja irgendwann, ich glaube 2010 oder 11 oder so, abgeschoben nach Österreich und dann in Österreich weitergemacht.
Echt?
Aber die Bands, die da gewonnen haben, die kennt man halt dann gar nicht mehr, weil das alles nur noch, also das war nämlich immer mein Bild, dass außer Monroes und No Angels keine Band es irgendwie geschafft hat, die da rausgekommen ist, länger als ein Jahr lang wirklich funktionierend erfolgreich zu sein. Weil es ist ja auch immer so ein Glücksspiel. Du schmeißt ja wirklich Leute zusammen und es kann ja sein, dass die wirklich gar nicht zusammenpassen. Wenn wir uns angucken, wie das bei uns war in unserem Bandwachstum, war es ja auch so, dass wir super viele rotierende Positionen hatten, wo es immer mal wieder jemand ist gegangen, jemand Neues ist gekommen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, sobald man einen bestimmten Bekanntheitsgrad hat, echt schwierig. Vor allem, wenn alle singen.
Ja, ja.
Oh Gott.
Ich glaube, Tic-Tac-Toe haben das auch versucht, glaube ich. Hat ja auch nicht so richtig geklappt. Und selbst bei uns war das ja so, dass Frank relativ spät dazu gekommen ist und Linke. Und wenn ich mir vorstelle, dass das zwei völlig Unbekannte ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen, also dass man sich erstmal kennenlernen muss und sowas. Ne? Das ist ja schon krass. Und ich meine, Popstars, das war halt, das kann man sich heute vielleicht nicht mehr vorstellen, aber man hatte ja damals viel weniger Kanäle, was du gerade eben auch schon meintest, war. Heute hat man halt das Internet und diese Musik hat sich ja viel mehr aufgezweigt. Damals gab es halt Viva, MTV, die Bravo, ProSieben und also gab es halt irgendwie so 8 bis 10 Kanäle, wo was stattfinden konnte. Deswegen haben es auch viel mehr Leute mitgekriegt. Das heißt, selbst Leute, die also bei uns war das auch so, dass uns Leute kannten, die uns aber richtig scheiße fanden. Und dass, wenn wir irgendwo hingegangen sind, dass dann auf so Festivals oder sowas, hier, oh, die Teenie-Band und so Mittelfinger hoch und sowas, weil das halt so viele Leute mitgekriegt haben. Heute sucht sich jeder immer so seine Nische quasi aus.
Ja.
Und ja, deswegen finde ich das schon krass, was da einfach auch hinterstand sozusagen damals, weil das halt so viele Menschen geguckt haben und dann ging es halt los, ne?
Ich denke auch, dass die Exklusivität, die es damals halt gab, wenn man irgendwie etwas veröffentlicht hat, halt viel größer war. So früher hieß es okay, oh ja, heute ist, keine Ahnung, Donnerstag, Freitag, heute kommt das Video raus und man hat dann irgendwie so MTV und Viva eingeschaltet, um halt irgendwie dabei sein zu können, um dieses Video sehen und erleben zu können. Und heute ist es halt so, habe ich gerade Lust, irgendwie hochzuswipen oder nicht? Ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt, warum halt viele Labels, viele Magazine, generell ganz viele verschiedene Kanäle es so schwer haben, irgendwie eine gute Berichterstattung zu machen über wichtige Themen oder exklusive Themen, weil halt einfach jeder Hans und Kunz natürlich über seinen eigenen Kanal irgendwie die wichtigsten Informationen so schon veröffentlichen kann. Also hinken die ganzen Medien eigentlich nur noch hinterher, anstatt exklusiv Erster zu sein.
Aber wo du das gerade sagst mit exklusiv, kennst du diese K-Pop-Version von Hot Summer?
Ja.
Ich habe das vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr oder so das erste Mal gesehen und dachte so, weil wir uns also beruflich mit K-Pop beschäftigt haben und dann habe ich das gesehen und dachte so, no way, das haben die nicht wirklich gemacht.
Ja.
Du bist nicht gerade im Pitch quasi auch für BTS mit drin oder sowas?
Ja.
Genau, und da hat David eine Zeit lang sich so zig K-Pop-Sachen sich angehört, rauf und runter. Und dann hat er mir das geschrieben und meinte, ey, zieh dir das mal rein, das glaubst du nicht. Und so, ich würde es am liebsten hier spielen, aber ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Das ist wirklich super lustig.
Ich glaube, dass diese Band tatsächlich auch nicht nur Hot Summer, ich glaube, die haben auch ein, zwei andere Songs von uns noch. Aber ja, tatsächlich, ich glaube, das lief auch direkt nach unserer Trennung. Also,
also
es ging wirklich so Schlag auf Schlag. Ja.
Und sag mal, wie ist denn das für dich? Also wenn ich jetzt gefragt werde, und ich kann nur für mich sprechen, nicht für Timo, und ich werde jetzt so ein bisschen, ich spreche so ein bisschen über meine Vergangenheit, dann ist das für mich, ehrlich gesagt, natürlich gibt es da sehr, sehr schlechte Dinge, die passiert sind, sehr schlimme Sachen, die passiert sind, aber ich identifiziere mich sehr damit, weil ich das auch so kenne und das ist ja auch so gewachsen und so. Wenn wir jetzt mit dir sprechen, ist dir das unangenehm, darüber zu reden, was sozusagen Vergangenheit ist, und möchtest du eigentlich damit abschließen und sagst, hey, Leute, ich weiß, ich war mal da Mitglied, aber ich bin fucking Baha und ich möchte gerne jetzt über das reden, was ich jetzt tue und wie es mir jetzt geht und nicht, was damals war. Oder ist das für dich alles cool und eigentlich auch quasi abgeschlossen und verarbeitet?
Es ist beides und ich finde, das eine schließt auch das andere nicht aus. Also für mich ist das, was wir gemacht haben, was wir erlebt haben, total positiv in Erinnerung. Also ich rede sehr gerne über unsere Zeit mit der Band. Mhm. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch, wenn ich was Künstlerisches veröffentliche, einen Song veröffentliche, natürlich auch gerne auch darüber sprechen und halt nicht nur über das Alte, weil es mir natürlich als Künstlerin immer wieder so ein bisschen halt auch, ja, so Steine in den Weg legt, weil man das Gefühl hat, so egal was man macht, so ist es halt irgendwie nicht das, was die Leute sehen und hören wollen, so.
Ja, verstehe ich.
Genau, wo wir gerade dabei sind, Baha macht auch gerade neue Musik und am Anschluss dieser Show werden wir nämlich auch die neue Single spielen.
Richtig, die kommt jetzt auch bald raus, oder?
Die zweite Nummer kommt jetzt am 6.8.
Also am 6.8. gibt's die neue Single Genug.
Yes!
Ja.
Sehr gut vorbereitet und auch gleich hier bei uns. Aber unser Podcast heißt auch ganz provokant, wir waren mal Stars. Damit spielen wir so ein bisschen auf dieses ganze Bravo-Viva-Ding an, weil wir immer, wenn wir irgendwelche Storys erzählen, wurde uns immer gesagt, ey, ihr müsst die Storys, ihr müsst die eigentlich in so einem Podcast machen, weil da gibt es ja so irre Geschichten quasi, wo dass Leute sich überhaupt nicht vorstellen können.
Voll.
Das ist ja auch so, dass wir und du ja auch, weiß nicht, 4-5 Jahre lang, also bei uns waren es 4-5 Jahre, bei dir waren es, glaube ich, weiß nicht, von 2006 bis 2011, aber eigentlich so viel erlebt haben, wie andere Leute in 10, 15 Jahren, sage ich mal so, weil das halt so schnell immer da, also bei uns war es jeden Tag was anderes und ich weiß auch noch, dass bei unseren Träumen so krass gespielt worden ist. Wir haben ja quasi Linkin Park auf Deutsch, wurde uns gesagt. Im einen Tag heißt es, okay, ihr seid Vorband von Linkin Park, das wird total geil. Am anderen Tag dann, oh nee, doch nicht. Und am nächsten Tag kommt wieder irgendwie eine andere krasse Nachricht und sowas. Und man hat da so viele Ups und Downs quasi in so komprimierter Zeit erlebt. Und das war bei euch ja auch so eigentlich, ne? Ich habe nämlich gelesen, dass ihr quasi nach dem ersten Jahr wurde auf jeden Fall irgendwie geschrieben, oh, ist das jetzt wie mit allen Casting-Bands, dass es wieder vorbei ist. Dann kam ja irgendwie, ich glaube, Hot Summer, glaube ich, raus.
Ja, das war tatsächlich, also jetzt, wo du es sagst, so, ich musste gerade überlegen, ob das so stimmt, aber ja, stimmt schon. Also wir hatten ja auch, wir sind ja mit Shame rausgegangen. Also es war ja, einer der Ups und Downs war ja auch so, wir sind rausgegangen und haben direkt in der Nacht noch den Download geknackt, was Singles angeht, weil Shame so oft runtergeladen wurde. Und trotzdem wurden wir, ich glaube, ein paar Tage oder noch relativ viel länger von vielen Kanälen nicht gespielt. Also sei es Radiosender oder ich glaube, ich zähle jetzt auch mal Viva mit dazu. Einfach aus dem Grund heraus, weil gesagt wurde, so ja, das ist ja eine Castingband, die gibt's ja nicht so lange. So.
Ja, genau.
Ja, super. Ja, das sind junge Frauen, das will eh keiner hören.
Ja, und natürlich auch auf das, was natürlich die 2-3 Jahre vor unserer Casting-Show passiert ist, in den anderen Casting-Sendungen, Jahren, natürlich so ein bisschen darauf geguckt wurde, anstatt irgendwie zu sehen, so okay, das ist jetzt ein komplett neues Ding und das sind neue Menschen, neue Musik.
Ja, und das ist, ja, genau, das kennen wir halt. Und das ist halt irre, was man da für Gefühle hat, ne? Weil man genießt so ein bisschen, als Künstler ist es ja Wahnsinn, dass man plötzlich auf diesen ganzen Kanälen stattfindet und dass man auf einmal appreciated wird für das, was man macht sozusagen. Und dann kriegt man halt sowas von Latz. Ich weiß noch, bei uns kam ja noch diese Namenssache dazu. Das heißt, wir mussten irgendwo den Namen abtreten und dann hieß es, alles klar, dann und dann ist Stefan Raab gebucht, ihr macht beim Bundeswissen, Song hat das mit und in 4 Wochen wird das Video gedreht, aber wir haben noch gar keinen Song. Und dann mussten wir quasi, dann musste ich, also der Song stand schon, aber musste ich auf Kommando quasi dann diesen Songtext schreiben und die ganze Maschinerie lief schon sozusagen und ich bin krass. Da, ich bin halt bei
deswegen
Druck,
heißt der Text gedreht. Deswegen heißt der Text, was würdest du tun,
wenn morgen Ende ist? Ganz genau, wahrscheinlich schon.
Das ist
schon.
Ja Wahnsinn, jetzt
aber
check ich das.
Krass, ich wusste gar nicht, dass ihr eure Songs also selber geschrieben habt. Das haben wir zum Beispiel nicht. Siehst du? Das haben wir zum Beispiel nicht. Also diese Möglichkeit wurde uns gar nicht gegeben, weil es halt einfach keine Zeit und das Ding ist halt auch bei uns, es lief halt alles nur darüber, es musste ein Hit sein und ein Hit war so mindestens Top 10. Wenn nicht das, dann sozusagen ciao. Und natürlich, wenn du als Künstler selber schreibst, dann schreibst du halt natürlich das, was du fühlst und das ist nicht immer nur nach einem Hit-Modus. So.
Ja, und, genau, richtig. Ja.
Das Risiko wollte bei uns wahrscheinlich nicht eingehen.
Aber ich sagte ja, erstmal hattet ihr wahnsinnig gute Songs, hat man ja gesehen, weil das alles Hits waren sozusagen, weil auf der anderen Seite saß ich halt da und hatte dann mit dem Chef von Universal, dem Namen können wir ja später piepen, aber E-Mail-Konversation hin und her, weil er sagte, dass die Single ist nicht stark genug. Und was meinst du, wie ich da durchgedreht bin?
Ja,
also was das für ein Druck
Künstler
war.
Du als Künstler selber und ich meine, du arbeitest ja nur so unter Druck. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, es ist ja eine Riesenmaschinerie, die sowieso schon immer so am Laufen war, egal ob du jetzt im Game bist oder nicht oder ihr als Band mit am Start seid oder nicht. Und dann kommst du so als junger Künstler, dir wird gesagt, so, ja, du schreib jetzt mal. Und dann schreibst und reißt dir da so den Hintern auf. Ja. Und dann wird so gesagt, so, sorry, aber ist nicht stark genug, so.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das war sehr, 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 sehr schwer. Vor allem auch in so jungem Alter, weil wir waren ja auch relativ rebellisch, so mit 18 unterwegs. Und wenn dir dann erstmal jemand die Realität vor Augen hält, der halt ein ausgewachsener, erfahrener Mensch ist, der in dieser Musikindustrie arbeitet und sagt, es wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr hier und da den Refrain setzt und das, was ihr da gemacht habt, ist noch kein Refrain, dann kriegst du erstmal, geht hier alles auf 180 und du denkst, ich schmeiß gleich alles aus dem Fenster. Aber das geht ja natürlich nicht.
Lustig, dass du es sagst, dass du nicht dachtest, dass wir die Songs selber geschrieben haben, weil wir ja quasi auch in der Bravo und Viva und sowas stattgefunden haben und das ja eigentlich durchgängig bei 90% der Leute so ist, die da stattfinden, dass die nicht ihre Songs selber schreiben, sozusagen. Yeah. Oder auf jeden Fall zu der Zeit.
Ich möchte aber auch dazu direkt reinwerfen, Timo, dass das überhaupt nichts Verwerfliches ist. Das ist ja eine Hallo Hundi.
Ja, sorry.
Nein, alles gut. Das ist ja total gut. Ich meine, erstens ohne Künstler, die wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen als Künstler sein, hätte ich persönlich gar keinen Job, weil ich ja nun mal eben Songwriter bin. Und B, es ist auch einfach so, dass es Leute gibt, die haben für Dinge Talente und das sind immer Inselbegabungen. Und das ist einfach so. Und es gibt Leute, die können richtig unglaublich toll Songs schreiben, aber gar nicht singen, respektive ich. Und es gibt Leute, die können wahnsinnig gut singen, aber halt keine Songs schreiben. Weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn man Songs schreiben kann, dann auch noch gesegnet ist mit einer krassen Stimme, dann auch noch singen kann und so viel Selbstbewusstsein hat, dass man auf der ganzen Welt überall vor dem Fernsehen steht und die ganzen Fans bedienen kann. Ey, sorry, was ist das bitte für ein Übermensch?
Ja, ja.
Das ist halt, davon gibt es vielleicht 2 auf der Welt, aber das ist halt so krass.
So wie der Dings da, wie heißt er denn, der Rothaarige? Ich hab seinen Namen.
Ed Sheeran.
Ja, Ed Sheeran. Das ist ein Übertalent, so wie ich finde.
Ganz genau.
Ja, und ich sag halt auch immer so, die Leute lassen sich halt auch so krass irgendwie davon blenden. So, ich sag immer so, also weder die eine, noch die andere, noch die oder die, da ist gar nichts selbst geschrieben. Wenn du so einen krassen Song hast, der so um die Welt geht, so richtig hitmäßig, wo du weißt so, okay, der Chorus ist so aufgebaut, Verse ist so aufgebaut, dann weißt du schon wahrscheinlich so, mit einem Daumen, den du so in die Luft rausstreckst, so okay, zu 99% ist der nicht selbst geschrieben von der Künstlerin. Es wäre auch völlig irre von jemandem, der in so einer krassen Maschinerie ist und wirklich so gefühlt alle 2-3 Monate einen Song rausbringt und nebenbei ja nicht nur singt, die macht ja alles Mögliche, irgendwelche Kampagnen-Shoots und keine Ahnung.
Ja, ja.
dann noch irgendwie ins Studio zu gehen und so zwei Wochen lang so an einem Mega-Hit zu tüfteln. Also, schwierig.
Ja, ja. Krass. Ich weiß noch, Rihanna, die war ja auch damals eigentlich, also relativ oft beim Dome.
Ja.
Und da wart ihr ja auch immer. Und es ist schon krass, die hat ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre lang hat die jedes Jahr ein Album rausgehauen.
Ja.
Also das ging ja, ich weiß nicht, wie viele Alben die hintereinander gemacht hat, aber 8 oder sowas, 8 Jahre hintereinander, jedes Jahr ein Album und eine
kein
Single.
Wunder, dass sie jetzt Unterwäsche macht und schminkt.
Ja, genau, genau. Dass die keinen Bock mehr hat. Genau.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ist ja klar. Ich meine, du bist halt ja durch.
Ja, also krass, ey. Alle 3 Monate neue Single und bam, bam, bam.
Wo du gerade so Unterwäsche und Schminke sagst, also wir, Timo und ich, jetzt reden regelmäßig darüber, dass wir, man könnte, wenn man das freundlich ausdrückt, sagen, sehr selbstbewusst unsere Outfits gewählt haben. Denn wir waren eigentlich immer irgendwie in so Jogginghosen und verranzten Band-T-Shirts unterwegs.
Ich würde so jetzt gerade so Bilder einblenden wollen.
Ja, 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 ja. Die gibt's schon on Mars auf unserem Instagram-Profil. Also ganz, ja, ganz schlimme Outfits, weil wir auch immer alles besser wussten und so. Aber es gab halt auch für uns keinen Stylisten, weil da hat sich keiner rangetraut, nachdem wir irgendwie 3 Leute vergräuelt hatten, wollten die, glaube ich, nicht mehr mit uns arbeiten. Aber es ist auch vollkommen richtig, weil wir waren auch einfach echt sehr anstrengend. Aber ich frage mich, wie ist das für dich gewesen? Weil erstmal bist du ja im Gegensatz zu uns das andere Geschlecht und das ist es ja vielleicht irgendwie anders gewesen. Wie hast du da irgendeinen Druck verspürt, dass du irgendwie immer besonders irgendwie speziell aussehen musstest oder besonders aussehen musstest oder hattest du überhaupt Zeit, dich darum zu kümmern? Haben das andere gemacht?
Ich glaube, wenn ich so rückblickend das ganze Thema so betrachte, auch wenn ich so Fragen gestellt bekomme, dann wird es für mich immer klarer und immer sichtbarer, warum ich nach unserer Trennung so lange gebraucht habe, um so viele Dinge in meinem Leben, glaube ich, aufzuarbeiten tatsächlich. Weil einfach in diesen 4 Jahren die Dinge so schnell passiert sind, dass halt ein normales Gehirn einfach in dem Alter normalerweise nicht mitkommt. So, ohne da irgendwie kurz mal auch durchzudrehen oder was auch immer. Und du musst ja, also ihr müsst euch ja vorstellen, wir haben ja 4 Jahre lang funktioniert. Also wir haben 4 Jahre lang das gemacht, was uns gesagt wurde. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Ich meine das auch positiv, weil wir hatten zum Glück Menschen um uns herum, die es gut mit uns gemeint haben. Also gerade so der engere Kreis auf jeden Fall, Management und so weiter und so fort. Aber ja, wenn ich so Styling betrachte, ist so, natürlich, mein heutiges Ich hätte 50 Mal aufgeschrien, schon beim ersten Outfit, das wir bekommen haben. Weil es halt einfach etwas war, was ich auch nie war. Also tatsächlich so, wir sind ja reingekommen, wir mussten von heute auf morgen, Tag 1, in hohen Schuhen laufen. Wir sind nie in unserem Leben in hohen Schuhen rumgelaufen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, wie wir aussahen. Wir mussten uns dann auch teilweise selber schminken. Wir haben uns nie großartig geschminkt. Irgendwie am Flughafen rumgelaufen, in hohen Schuhen, wir sahen aus. Ich will nicht mehr wissen, wie wir aussahen, wenn wir noch sehen würden. Oh mein Gott.
Weil das Ding ist doch, wir haben, glaube ich, vor 2 Folgen oder so darüber gesprochen, dass manchmal Dinge gesagt wurden, in der Bravo stand dann so, Timo, der Verführer oder so. Und dann stand da irgendwie, Timo legt in der Woche 5 Fans flach, sonst kann er keine Songs schreiben oder so. So richtig übel. Und was das ja für ein Bild vermittelt hat nach außen an Mädchen, die gedacht haben, oh, okay, alles klar, anscheinend muss ich dies und das oder jenes tun, um Timo zu gefallen.
Ja, voll.
Und das ist ja quasi eine Aussage gewesen. Aber ihr wart dann ja für Mädchen richtige Vorbilder. Das heißt, die haben sich Baha angeguckt und gedacht, oh, die sieht so toll aus, so möchte ich auch aussehen. Weil ich meine, eine Zeitschrift ist ja scheiße oberflächlich. Das ist ja einfach leider so. Gerade die Bravo, da gibt es dann 0% Tiefsinnigkeit. Eher stößt sie dir gegen das Gesicht, als dass du reingucken kannst. So. Und da frage ich mich, gab es Leute, die sich darüber Gedanken gemacht haben? Weil ich meine, das kann man, wenn man selber so jung ist. Wir haben uns auch keine Gedanken darüber gemacht. Das ging gar nicht. So reflektiert kann man ja so noch gar nicht sein. Aber ich meine, denkst du jetzt manchmal daran, dass du so denkst, ah, scheiße, wow, also das will ich definitiv anders machen, weil...
Naja, ich meine, ich sag mal, in dem Stadium, in dem wir uns befanden, hatte man ja für jeden Bereich irgendjemanden. Man hatte eine Pressestelle, man hatte irgendwie Label, man hatte Stylist, man hatte dies und jenes. Also eigentlich wurde, hat man eigentlich nur das gemacht, was einem irgendwie jemand gesagt hat oder empfohlen hat. Klar hatten wir auch die Möglichkeit und das Recht, wenn wir etwas nicht wollten, zu sagen, wie zum Beispiel unser erstes FHM-Shooting, wo wir ja noch zu sechst waren. Das war vor unserer Bandgründung. Da, ja, das war klar, so Unterwäsche, ne? Und ich war so, Unterwäsche? Wie? Ja. So, ich glaube, das Nackteste, was sie bekommen haben, war das, was Mandy ihnen gegeben hat. Und das war tatsächlich ein Höschen und ein Top, ne? Also.
Ja, 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 aber das ist auch krass.
Rock und Oberteil und hab so das Oberteil so über den Bauchnabel gezogen und war so,
ja, wow. Und,
ja, weil es ging ja gar nicht mehr so sehr um das, ey, es ist nackt, sondern für was shootest du? So,
ja, ja.
Das muss man sich ja mal überlegen. Ich meine, die Mandy war da 16.
Ja,
ja,
das ist irre.
16. Und allein das, ich meine, Gott sei Dank auch, so, dass ich damals schon so schlau genug war und auch Gott sei Dank, dass wir jemanden wie Senna an unserer Seite hatten, die das vielleicht damals eher so aus religiösen Gründen vielleicht eher so dagegen war. Nichtsdestotrotz, ich es natürlich jetzt nicht aus religiösen Gründen, aber eher so aus, auch aus einem gewissen Schamgefühl und mich nicht bereit gefühlt habe zu dem. Und ich mega dankbar bin, dass jemand wie sie halt dann in dem Moment tatsächlich da war. Weil ich glaube, wenn sie nicht da gewesen wäre, hätten wir uns tendenziell wahrscheinlich alle ausgezogen, weil wir gar nicht gewusst hätten, sagt man nein? Sagt man, wisst ihr, was ich meine?
Das ist ja auch krass, ja, ja, wie jung ihr da wart. Also die FHM, ich meine, überleg mal, 16 und was für Typen holen sich das?
Ja,
also,
natürlich.
Ich finde das völlig
ist ein,
krank.
Das ist, was ist ein, das? Das ist ein Männermagazin mit nackten, halbnackten Frauen drin. Also es ist kein großer
Mädchen.
Unterschied zu, ja, zu dem anderen Magazin so. Und
ja, ja, ja.
Ich meine, ihr wart auch auf der Sexiest Women Alive List, auch von FHM.
Ja.
Und da wart ihr auch 17, 18, also teilweise minderjährig.
Ja.
Was ist das für eine kranke Welt? Also ich meine, da ist schon ein bisschen jetzt was passiert jetzt in den letzten Jahren, zum Glück. Aber
ja.
Ich finde es trotzdem, also als ich das gelesen habe, weil ich habe mich so ein bisschen informiert, habe ich schon erzählt.
Ja.
da dachte ich auch, ey, irre, irre.
Ja.
Aber wo wir gerade dabei sind mit der Bravo und sowas, wir machen bei unserem Podcast auch manchmal so kleine Spiele und mir ist nämlich eins aufgefallen, weil, pass auf, ich habe hier nämlich so einen alten Karton mit ganz vielen Bravos drin, weil meine Tante die alle gesammelt hat. Ich weiß nicht, war das bei dir auch so, dass deine Angehörigen das noch ein Jahr lang gesammelt haben und irgendwann war das zu viel und dann haben die aufgehört?
Meine Mama hat nicht nur Bravo gesammelt, meine Mama hat alles gesammelt, die hatte so richtige so 5 fette Ordner mit zig Artikeln drin.
Ja, weil in jeder Zeitschrift, wo wir drin sind, seid ihr natürlich auch. Und hier auch zum Beispiel Monroes und hier Nevada Tan. Und ich habe ein Spiel vorbereitet und zwar geht das so, ich lese dir eine Zeile vor aus der Bravo und du musst raten, ist die Zeile über euch geschrieben oder ist sie über uns geschrieben? Okay, wem gehört? Aber wird vielleicht auch, ist auch nicht so schwer.
Bravo, Perl.
Bist du bereit?
Ja. Ich weiß es
okay.
nicht, aber ja.
Go. Unsere Flirtgeheimnisse. Nevada Tan oder Monroes?
Monroes, würde ich sagen.
Ja, richtig, alles klar. Bomben gebaut und Schule geschmissen.
Das war wohl eher ihr.
Neben dem Echo haben einen zweiten großen Traum. Einmal Vorband von Rammstein sein. Das wäre richtig geil.
Das war wohl auch eher ihr.
So hot und so allein. Timo oder Bahar?
Ich glaube ich.
Ja, richtig. Right. Wow. Wenn ich mir etwas Gutes gönnen will, dann nehme ich ein Bad in Milch und Olivenöl. Das macht meine Haut samt weich.
Das war ich.
Ganz klar ich.
Ja, das warst du, ganz genau. Okay, ein Tipp von meiner Oma. Über Nacht tupfe ich etwas Honig auf die Lippen, am nächsten Morgen sind sie weich.
Oh Gott, ich glaube, das ist nicht von mir.
Nee, das stimmt. Wow, richtig gut. Das war nämlich Frank, das war von unserem Sänger. Ich dachte, ich lese nicht richtig, als ich das gelesen habe.
Weil ich so, hat mir meine Oma
sowas
mal gesagt?
Ja.
Und vermutlich. Wow. Tupfen.
Ja. Nachts das und dann sind die morgen ganz weich. Ich weiß auch nicht, ob Frank das wirklich gesagt hat, aber ich traue es ihm zu eigentlich.
Ich schwitze
Prinzessin
gerade.
Was?
Ich schwitze.
Achso. Ja, großartig, oder? Wie hat man das vermisst? Wobei, nee, ich habe noch einen. Unser harter Weg zum Erfolg.
Wir?
Nee, das waren tatsächlich wir. Wir hatten nämlich auch einen harten Weg. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast jetzt fast alles richtig. Nee, oder hattest du alles richtig? Ja. Großartig. Und ich habe hier tatsächlich, hier, pass auf, ich habe hier die, was ist das? Die Yeah habe ich hier. Gibt es die Yeah heutzutage eigentlich noch?
Ich glaube, die war relativ schnell weg, aber die war auch da, ja, stimmt.
Ich habe hier, pass auf, ich zeige dir das mal kurz. Die Zuschauer können das jetzt nicht sehen, aber vielleicht kann ich es auf Insta machen. Ich habe hier auf der einen Seite unsere Flirtgeheimnisse. Und wenn man eine Seite weiterblättert, nämlich direkt auf der nächsten, ist nämlich hier Nevada Tan, unser harter Weg zum Erfolg. Und ich weiß nicht, bei den Flirt-Tipps geht es halt um euch, wie ihr erzählt, was man tut quasi, um Männer aufzureißen.
Oh
und bei uns ging es dann halt um
Gib mal. Nee, komm, gib mal so an.
Achso, ja, such den Blickkontakt, bleib geheimnisvoll, dein Auftritt, dein erstes Date, bla bla. Also das kann man sich vorstellen.
Ich finde das auch so krass eigentlich, wenn man sich mal überlegt, dass man generell einfach eher junge Frauen oder junge Sängerinnen oder wie auch immer in dem Fall, denen schon wieder so vermittelt nach außen hin, wir Frauen, was können wir Frauen tun, um den Männern zu gefallen? Und das ist so krass.
Das ist unglaublich. Und da geht es halt so viel drum, ne? So viel einfach nur, wie hot ihr seid, was.
Wie eigentlich, so unterbewusst.
Ja. So ja, falsch. Ich weiß. Also, so falsch. Und vor allen Dingen auch, wie Frauen fertig gemacht worden sind. Also auch jetzt in diesem Cine-Magazin, von wegen so Britney Spears, was hat die für einen Hut auf? Fail. Oder habe ich auch schon im Podcast erzählt. Beyoncé hat geschwitzt beim Auftritt und das sieht so aus, als hätte sie sich in die Hosen gemacht. Was soll das denn? Und einfach nur so ein Kram, also richtig
oberflächlich. Ja, bei Johnny Depp steht dann, oh wie lustig, Johnny Depp hat ein Bier zu viel getrunken. Da steht nicht fucking Alkoholiker, sondern da steht, oh wie lustig, er hat ein Bier getrunken.
Voll.
Aber wir haben uns halt auch mal richtig daneben verhalten. Hier habe ich auch einen ganz großen, was ganz Großes entdeckt. Also wenn das nicht das beste Foto ist überhaupt. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Warte mal. Da. Warte, kannst du das lesen zufällig?
Ein Poloch.
Ja, ganz genau. Das ist der Wahnsinn. Timo zeigt den Schacht, durch den ein wenig Frischluft in den Bunker kommt, wo wir geprobt haben. Aber die Jungs haben dem Loch aus Spaß einen anderen Namen gegeben. Und es steht halt Poloch neben. Und bei uns ist das halt die ganze Zeit, also relativ viel super versaut und einfach, weil wir die ganze Zeit immer so ein bisschen auf die leichte Schippe genommen haben. Und ich habe ja auch was, ich glaube, das habe ich dir neulich auch geschickt. Jan liegt hier auf dem Bett. Ich beim Chillen, ich bin ein großer Baha-Fan und muss oft an sie denken. Liegt Jan hier in der Bravo, bei der Home-Story. Ja.
Aber warte mal, mit so einer Dingsmaske auf.
Ja, genau. Jan mit seiner Maske und hier sogar noch ein paar Kondome nehmen und sowas. Also völlig, 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 völlig daneben, ja. Und ich habe hier auch...
Warte. Warte, wer ist das auf dem Bett? Bist du das? Nee,
das ist Jan, das war unser DJ. Jan, unser DJ. Ja, und wir hatten so eine hier, pass auf.
Jan in einer Sturmmaske, man muss das ganz kurz das Bild mal erklären. Genau. Jan in einer Sturmmaske, auf dem Bett liegend, in schwarz gekleidet und daneben liegen Kondome und dann sagt er, ich muss an Baha denken.
Ganz genau, was ist das denn? Ja, oh Wahnsinn.
Was ist das auch für eine Kombination? Kondome und Sturmmaske, das ist ja... Also gewalttätiger geht es ja wohl kaum, oder? Also
ja, die Sturmmaske gehört ja zu unserem Konzept so ein bisschen. Die hatte ja am Anfang ganz oft aus, weil wir wurden ja quasi...
Ja, aber die Kondome hat bestimmt nicht ihr hingelegt, sondern die Bravo.
Nee, bei dem Shooting bin ich mir gar nicht so sicher, weil wenn man sich das nächste Bild anguckt, da habe ich halt eine Banane in der Hand und auch Kondome. Das ist halt die Bravo Home Story Nevada Tan, das ist unser Zuhause.
Hey, aber, warte mal, ist das nicht bei mir zu Hause?
Das ist bei dir zu Hause, genau.
Das ist auch, wo wir zu dritt im Badezimmer sind, in diesem 3 Quadratmeter Badezimmer. Einer ist am Kacken, der andere putzt Zähne und der dritte steht in der Dusche. Und das ist so ein Untertext irgendwie so, bei den Jungs ist morgens manchmal nicht so viel Zeit, deswegen müssen die Dinge gleichzeitig passieren. Und denkst so, nee.
Mein Gott.
Ja, wow. Aber was ich damit sagen will, ist, die Berichterstattung, die war bei uns schon relativ verschieden.
Ja, total. Halt, wir so voll auf, oh, wir sind Mädchen und wir machen genau alles, um Männern zu gefallen. Und ihr so, ja, wir haben alle Sex. Die ganze
Genau. Ja.
Oh Gott. Okay.
Was das für ein Bild gezeichnet hat, auch voll. Primär bei den 13-jährigen Mädchen, die sich die Bravo holen. So.
Ja, natürlich. Also, ich meine, welche 18-Jährige holt sich denn normalerweise eine Bravo?
Nee. Genau. Jemand. Und die checken ja auch nicht, dass wir da das alles ein bisschen verarscht haben. Die nehmen da alles für bare Münze sozusagen.
Ja,
und
natürlich.
Ja, ja, krass, ziemlich irre. Krass. Hier ist nochmal irgendwie Hot Summer exklusives Bravo-Shooting. Da wart ihr irgendwie in einem Pool oder sowas, habe ich hier noch gefunden.
Ah ja.
Oder? Mhm. Genau, und da hieß es, dass es halt auch wieder so hot sind. so hot sind die Monroes und was weiß ich. Das ist halt, ich meine, bietet sich auch an bei Hot Summer so, aber...
In einem Hot Summer habt ihr beide euch ja eigentlich auch kennengelernt, als ihr dann nach der ganzen Zeit, Jahre nachdem alles passiert war, oh, da war es schon in weiter, weiter Ferne, euch entschlossen, wir machen Abitur. Und dann habt ihr euch kennengelernt an der Abendschule, das ist richtig, ne?
Ja.
Zu der haben Timo und ich uns gemeinsam angemeldet.
Und du bist
ja, ich sollte eigentlich auch kommen, ja, aber ich hab dann gekniffen, ich hab dann gesagt, doch keinen Bock.
Timo hat durchgezogen.
Ja, ich habe durchgezogen. Ich war tatsächlich auch noch ein Jahr früher da als Bahar. Das heißt, ich hatte ein Jahr Vorsprung, weil du hast ja auch die Schule abgebrochen, oder?
Ja, ich habe Anfang der 12. abgebrochen. Also ich hatte die 11. schon geschafft. Du wahrscheinlich in dem Fall nicht.
Doch, ich hatte sie sogar fast zu Ende gemacht. Ich war kurz vor dem Fachabi, habe ich aufgehört. Aber ja.
Aber warum hast du dann 3 Jahre gemacht?
Weil ich dann hätte Französisch nehmen müssen und Latein. Ich hätte Latein nehmen müssen und ich konnte halt überhaupt kein Latein mehr. Das heißt, ich hätte entweder die Wahl, mir Latein das erste Jahr komplett selbst beizubringen und dann ab der 12. zu starten oder ab der 11. nochmal und dann nehme ich aber Französisch.
Und ein Jahr Französisch
zu nehmen. Okay, genau, richtig.
Tatsächlich, ich habe die 12. und die 13. halt nochmal gemacht.
Also für mich war das total irre, weil ich musste mich im ersten Jahr auf jeden Fall erstmal akklimatisieren.
Ich auch.
Weil das völlig irre war, weil ich bin da rausgegangen aus dieser Zeit und man war immer so bedacht, was andere von einem halten und man war auch so ein bisschen, was die anderen Leute hatten auch von einem selber so ein Image quasi. Und sobald sie das gehört haben, oh, der hat mal Musik gemacht, war das entweder so, okay, erstmal wollen alle Freunde mit mir sein. Und wenn die aber merken, dass ich nicht Freunde mit denen sein will, dann wurden die halt fies, gerade bei den Jungs. Das war so ein Jungding. Dann haben die sich halt angegriffen gefühlt, oh, hier guck mal, dieser Teenie-Boy und sowas. Und
der denkt, der ist was Besseres als ich.
Genau. Und es war total komisch.
Ich auch.
Ja.
Ständig.
Bei dir war ja, ja. Ich glaube, du hast mich zuerst auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Irgendwie, ich glaube, ich habe dich auf jeden Fall als erstes erkannt, du wusstest gar nicht, was will der Typ eigentlich von mir. Und ich glaube, ist das irgendwo danach irgendwie klargekommen. Aber das war ganz lustig, weil du warst tatsächlich in meiner Parallelklasse und wie groß ist denn eigentlich der Zufall? Weil wir beide so einen gleichen Weg eigentlich gegangen sind. Wir haben beide die Schule abgebrochen, waren dann in der Bravo, haben dieses ganze Teenie-Ding mitgemacht und dann gehen wir in Hamburg, wir kommen auch beide nicht aus Hamburg, dann gehen wir beide in Hamburg auf diese Abendschule. Ja, also das war schon ziemlich komisch.
Voll. Oh mein Gott, ja.
Ich hatte auch irgendwie in der 13. irgendwie überhaupt keinen Bock mehr irgendwann. Und ich weiß nicht. Also ich fand es auf jeden Fall ziemlich merkwürdig. Ich hatte ziemlich lange gebraucht, mich da zu gewöhnen, weil mich alle so gejudged haben quasi. Und ich auch erstmal wieder da ankommen musste. Das habe ich im letzten Podcast auch erzählt. Man hat sich auch so gewöhnt, dass alle Leute, wenn man was sagt, finden das lustig sozusagen. Weil wenn man in dieser Band-Konstellation zusammen ist und alle wollen halt, wenn du was sagst, dann hahaha, ja, super lustig. Und dann aber erstmal wieder auf dem Boden der Realität quasi anzukommen. Das hat, glaube ich, also es war für die Schulzeit, für mich war das auf jeden Fall gut, weil ich dadurch halt nochmal ein bisschen geerdet wurde und nicht mehr hier war, sondern das Ganze ein bisschen in Relation sehen konnte, was passiert ist.
Ja, genau. Wie ist denn das überhaupt bei dir gewesen, Baha? Weil ich kenne ja Timos Geschichte sehr gut, weil wir ja nun mal eben sehr gut befreundet sind und Timo hat sich sehr zurückgezogen in seine Wohnung und ist da teilweise auch gar nicht rausgekommen für Jahre. Das ist wirklich kein Scherz. Er war 3-4 Jahre lang, wusstest du, Timo ist in seiner Wohnung. Immer. Weißt du, ich bin draußen essen, Timo ist in seiner Wohnung. Ich bin außer im Kino vielleicht noch. Manchmal war noch im Kino, aber ansonsten in seiner Wohnung. Und ich habe nämlich als einziger aus der Band weitergemacht, in der deutschen Musikindustrie zu arbeiten. Und frage mich, wie war das für dich? Was hast du gemacht?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. tatsächlich, also nachdem wir uns halt dann getrennt haben, ich wusste schon so ein bisschen, was auf mich zukommt, wenn wir uns trennen. Und habe dann mehrere Sachen versucht, aber es hat nicht so richtig geklappt. Also ich habe mal hier mit Produzenten, dann da mit Produzenten was versucht. Ich war ein paar Mal in der Türkei, in Istanbul. Ich wollte so gerne in der Türkei irgendwie Songs veröffentlichen, was dann alles nicht geklappt hat. Und dann bin ich irgendwie wieder zurück. Dann war ich eben in Hamburg und bin nach Hamburg gezogen. Und ich habe dann da einen Label-Deal bekommen und hatte Management und einen Producer. Und habe dann mit dem Producer ein Album gemacht, wo ich sag mal, 60% schon als ich identifiziert hätte, aber den Rest halt nicht. Aber ich war immer so ein bisschen auf der Suche nach, ja, okay, lass einfach mal machen. Also ich war eher immer selten diese Person, die halt sagt so, nee, das bin gar nicht ich oder das möchte ich nicht oder, weil ich schon eher so eine, ich sag mal, gut fügsame Person bin. Ich kann mich ganz gut angleichen, würde ich mal behaupten. Oder war zumindest so. Und deswegen habe ich Jahre hinweg immer was probiert. Und tatsächlich das Loch, wovon du jetzt erzählst, was Timo angeht, das habe ich sehr viel später erst erreicht. Tatsächlich nach dem Abitur kam dann mein Breakdown. Mhm. Auch viel später, als ich eigentlich dachte. Ich glaube, es war ein bisschen bedingt durch diesen Label-Deal, den ich hatte, wo ich gemerkt habe, so das Fuck-It-Label macht einfach gar nichts für dich, außer du funktionierst bombenmäßig. Ich habe mich super alleine gefühlt in dieser Phase. Dann war es so, dass das Abitur mich natürlich auch extrem angestrengt hat, weil abends halt Abitur schreiben, während andere irgendwie nur ihr Abitur gemacht haben, habe ich halt natürlich auch super viel andere Dinge gemacht. Ich habe halt nachts gearbeitet, um Geld zu verdienen und tagsüber habe ich an meinen Songs gearbeitet. Und deswegen, das klingt jetzt verrucht, aber so ist es nicht. Also ich habe nachts bei Hollister gearbeitet, in so einer Early-Morning-Schicht. Ja, und das wissen halt viele nicht. Also ich war halt dann auch die ganze Phase über, ich habe auch da schon im Einzelhandel wieder gearbeitet und so. Also dieses Runterkommen und so habe ich relativ früh für mich wieder erkannt. Aber zu mir selbst kommen habe ich lange nicht für mich wiedergefunden, den Weg. Das hat sehr lange gedauert. Das kam dann tatsächlich nachdem ich das Abitur gemacht habe, ich das Album abgegeben habe, hatte ich ein Riesenloch. Und da habe ich auch angefangen, tatsächlich dann zuzunehmen. Was auch eines der Parts war, weil halt meine Psyche irgendwann halt nach so vielen Jahren dann doch einmal ganz kurz durchgedreht ist. Und ich wusste aber halt, was ich brauche. Ich brauche einfach Zeit. Und Zeit für mich, Dinge zu verarbeiten und zu sehen, so, wer bin ich, wo will ich hin. Und es hat echt lange gedauert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber war das während der Schulzeit mit Hollister? Oder? Krass. Wow.
Ist dir das da auch passiert, dass Kunden dich erkannt haben und dann gesagt haben, hey, warte mal, bist du nicht Baha?
Total oft.
Und wie geht es dir damit? Oder wie ging es dir damit?
Kein Problem damit, weil ich bin ein sehr realistischer Mensch. Ich denke mir immer so, ja, jeder Mensch muss arbeiten, jeder Mensch muss Geld verdienen. Ich bin mir so für nichts zu schade. So bin ich groß geworden und so habe ich auch versucht, immer mein Leben zu leben. Also
ja, das ist total toll.
Das ist halt auch, ich glaube, so ein bisschen der Unterschied von mir zu vielen anderen, die vielleicht so mit einer großen Hoffnung zu einem Casting gehen, weil sie halt denken, sie wollen groß und berühmt werden. Ich bin dahin gegangen, weil ich Musik machen wollte. So, ich mache Musik seit meinem 10. Lebensjahr und das ist halt für mich so ein großer Unterschied, wenn mich halt junge Frauen oder junge Männer anschreiben und meistens Frauen und fragen, ja, was hältst du davon? Ich würde gerne zu dem Casting gehen. Was kann ich machen? Was kann ich tun? Und so, ich will berühmt werden. Dann sage ich immer so, das ist schon der falsche Weg. So, wenn du sagst, du willst berühmt werden, dann gibt es so viele andere, viel einfachere Wege als mit Musik. So, sage ich dir ganz ehrlich. Also Musik sollte man eigentlich dann machen, wenn man wirklich eine Passion hat oder wie auch immer. Ja, ich war mir dafür tatsächlich halt nie irgendwie so zu schade. Ich hatte damit nie Probleme. Ich habe auch dann irgendwie in der Bäckerei gearbeitet. Ich habe hier und da gearbeitet im Einzelhandel. Tagsüber Klamotten verkauft und so weiter und so fort. Hat mir eigentlich auch sehr geholfen, so, ja, einfach runterzukommen.
Ich finde es total schön, weil das ist bei zum Beispiel Timo so, und der hat nicht bei einer Casting-Band mitgemacht. Für Timo war das unfassbar schwer, da einen Anschluss wiederzufinden in ein Leben, was nichts mit dem Künstlerdasein zu tun hatte.
Ja, ich glaub, Wahnsinn.
Es hat dann
also
auch weniger was mit dem Casting als mehr mit dem Ding an sich zu tun. Halt einfach erfolgreich zu sein, auf großen Bühnen zu stehen, irgendwie von vielen von Menschen auch umjubelt zu werden, sowohl positive als auch negative Erfahrungen zu machen, aber natürlich auch überwiegend halt positive Glücksgefühle mitzunehmen für sich. Und das ist halt, glaube ich, das, was halt, wenn du dann aufhörst, in diesem großen Pensum zu arbeiten und dann wieder runterkommst, halt, glaube ich, so das größte Loch, was halt entsteht, weil du halt diese Aufmerksamkeit nicht mehr bekommst.
Ja, definitiv. Es ist mega schwer.
ich war also sehr, sehr lange, habe ich mich da quasi versteckt, weil ich auch nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um. Und mir war es auch ein bisschen, also mir war es zum Beispiel auch peinlich mit meiner kleinen Wohnung. Also für mich wäre das der Horror gewesen, was du gemacht hast. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich wusste das auch nicht. Ist ja irre. Und dann hast du nebenbei ein Album aufgenommen und das Abitur nachgemacht. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt
ich meine, wir waren auch nicht in einer Klasse, deswegen hast du vieles vielleicht nicht so mitbekommen. Nee,
genau.
So ein, zwei meiner engeren damaligen Leute, die haben das halt mitbekommen. Ich bin halt teilweise in den Klausuren echt eingepennt.
Ja, ich weiß noch, wir hatten Englisch irgendwann, glaube ich, zusammen. Den Kurs. Und da sollten wir auch irgendwie so ein, ich weiß nicht, Referat oder sowas machen. Und da hattest du das einfach nicht. Und da wolltest du es nicht machen. Und ich dachte, warum denn nicht? Aber irgendwie schließen sich jetzt gerade alle Puzzleteile, weil das ist ja völlig irre. Also da warst du ja nonstop
busy.
Da hast du ja geackert. Also, ja. Ja. Wahnsinn. Krass. Nochmal ein ganz anderes Respektlevel gerade.
Und du kriegst es nicht hin, neben deinem Job nochmal einen Text zu schreiben seit 4 Monaten.
Ja, das stimmt. Ja, krass.
Ganz genau.
Timo ist auch wow.
Ja, krass. Ganz genau. Und du spielst jetzt Theater, habe ich gelesen.
Ich habe, also nur für eine kurze Phase. Ich habe an der Dresdner Komödie Theater gespielt.
War geil?
War geil, ja. War auch eine ganz andere Erfahrung, auch eine ganz andere künstlerische Erfahrung. Also nicht, weil es Schauspielerei und Musik war, sondern einfach eine ganz andere Plattform. Es ist halt, Theaterbühne ist so viel realer als so eine große Festivalbühne zum Beispiel. Ich finde, also das ist natürlich auch Erfahrungssache, aber ich finde, so eine Festivalbühne oder so eine große Bühne mit Publikum und Musik ist wie so ein Rausch. Finde ich. Wenn du da runtergehst, du bist so völlig unter Strom und Adrenalin und so weiter und so fort. Und im Theater ist das alles viel, viel kleiner, viel minimalistischer. Du bekommst auch unmittelbar direktes Feedback so. Weil die Leute halt wirklich, die sitzen und die sind nur auf dich fokussiert. Das ist nicht mehr wie heute bei Konzerten, wo jeder irgendwie erstmal sein Handy rauszückt und eine Kamera und vielleicht nebenbei noch was trinkt und ein bisschen rumschäkelt, ich gehe mal auf Toilette und so. Das ist ja so, wenn wir auf der Bühne sind, also als Sänger oder als Musiker, du musst dir gefühlt so von 150% den Arsch aufreißen, um die Leute auf dich zu ziehen, so wirklich jeden Einzelnen und zwar nonstop von vorne bis hinten, die ganze Zeit. Und Theater ist anders, also die Leute, die gucken die ganze Zeit zu und die nehmen das wahr, was du sagst, alles, was du sagst und alles, was du tust. Das ist halt viel irgendwie echter, also viel direkter auch, habe ich so das Gefühl und war sehr, sehr schön, war sehr interessant auf jeden Fall, ja.
Was ich verstehe. Hattest du eigentlich auch so, ich weiß nicht, wie das bei euren Konzerten war, aber mit den Ansagen sowas, wie durchgetaktet das war, aber ich hatte zu der Zeit, und die habe ich immer noch, habe ich so Albträume, dass irgendwas technisch nicht funktioniert und ich da stehe vor dem Publikum und irgendwie das überbrücken muss quasi, bis die Technik wieder funktioniert und irgendwas labern muss. Und da habe ich bis heute, wenn ich einen Albtraum habe, habe ich das. ist mir nur gerade eingefallen, als du mit der direkte Kontakt und sowas als davon erzählt hast.
Ist euch das auch in echt passiert?
Also in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich. Wahrscheinlich waren das dann nur 15 Sekunden, aber ich war so, oh, Kacke, wann geht's weiter?
Es ist ein paar Mal passiert tatsächlich. Also wirklich wie Sommerfestival, es ist super heiß, wir sind voll in Fahrt und CD bleibt hängen.
Pass auf, wir hatten einmal diesen Auftritt zum 10 Jahre Kika Live. Und wir waren ja immer so sehr bedacht darauf, dass wir live spielen, weil wir nun mal eben eine Band waren und alle Instrumente sollten live kommen. Aber das ging manchmal nicht. Also haben wir dann vorher im Studio die Version komplett live eingespielt und sie dann dort vor Ort abspielen lassen. Es hieß erst, wir sollen 2 Songs spielen. Wir haben dann aber nur einen spielen sollen, als wir vor Ort waren, und es vergessen, dem Tonmeister zu sagen.
Ja, stimmt.
Und jetzt spielte also der erste Song, spielte ab, Vollplayback.
Und wir machen unsere Rockshow da auf der Bühne. Ich komme irgendwie mit so einer, mit so einem Flügel, fahre ich aus so einer 10-Jahres-Jubiläumstorte raus. Und aber was da rauskommt, ist so, weißt du, dieser lumpige Sesamstraßen-David Bonk an diesem Flügel. Und dann rennen wir auf die Bühne und dann kommt der Moderator zu uns, das Stück ist vorbei und sagt: So Jungs, ey, so geil, Nevada Tan ist hier, alle kreischen im Publikum und das nächste Stück geht los. Und es fing so an mit so einem Einzähler. Das war so ein Düt. Das ist aber auch, das war nicht der Klick, sondern das gehörte zum Song nochmal. Und du siehst dann auf der Kamera, das gibt es bei YouTube, siehst auf der Kamera so meinen Blick zu unserem Schlagzeuger. Und unser Schlagzeuger hat immer die Playbacks abgefeuert. Und er so, und du siehst so. Und dann geht das Stück los. Und zwar so ein volles Brett. Da geht so absolut das mega Rockriff los. Und er rennt zurück zum Schlagzeug. Und es sieht halt so aus, als wäre das eigentlich die Musik, die gerade abgespielt wird, dafür, dass die Frontsänger richtig cool in Zeitlupe jetzt nach vorne laufen. Und irgendwie ist es dann auch so ganz elegant geschnitten worden, weil es war ja eine Live-Übertragung. Dass als der dann auf Stopp gedrückt hat, es so abrupt aufhört, es ist wirklich da, schup, weg.
Nichts
und es war ganz komisch, weil es war ja mega laut, das ganze Ding läuft dann ja auf 100 Dezibel für diese 1000 Leute, die hier vor der Bühne stehen. Oh Gott, das muss sich so komisch angefühlt haben für das Publikum. Ganz, ganz, oh.
Wir hatten noch einmal in Österreich, da haben wir auch in Österreich in der Stadthalle gespielt und wir hatten ein Intro mit so einem fetten Bass und dann ist die Anlage auseinandergeknallt.
Oh, das ist ja so gemein, ne? Da hast du so eine Minute, baut sich das Intro auf und die Leute denken, es geht los, es ist immer mehr und dann kommt der Bassdrop und es ist so und alles geht aus. Licht aus, Bühne aus, Strom aus, alles aus, Sicherung raus. Scheiße.
Ja, vor allem bei diesem einen Auftritt, den wir da hatten, wir sind ja tatsächlich, also wir haben ja da live gesungen, aber wir haben halt damals, wie gesagt, gab es ja noch diese CDs und immer wenn wir halt performt haben, hat halt nicht jeder Tontechniker bei uns einen Stick verwendet. Also mussten wir sozusagen, ja, ist halt diese CD irgendwie hängen geblieben und immer halt das Playback, also die Musik halt immer hängen geblieben und wir immer so gesanglich hinterher gehechelt und bis halt dann irgendwann so nach dem dritten Fail, Senna hat dann irgendwann abgebrochen hat und dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ewig lang gelabert hat. Aber es gab noch ganz viele andere Male, wo wir tatsächlich Zeiten überbrücken mussten. Also das war jetzt nicht das erste Mal.
Scheiße. Krass. Ist das nicht auch, wem ist denn das passiert? Christina Aguilera beim Super Bowl oder sowas? Irgendjemand ist das mal passiert, dass das... Nicht Christina Aguilera, aber irgendwie so eine Weihnachtsshow, glaube ich, war das. Und das ist halt auch live übertragen und auch hängen geblieben. Und die hat aber voll komplett Playback gespielt. Das war auch sehr unangenehm.
Scheiße.
Naja, aber war doch Wahnsinn. Ich habe ja eigentlich noch Instagram-Fragen.
Also mir hat's gut gefallen. Ich persönlich würde gerne noch eine Frage stellen und die kommt von Paola Kramm. Und die Frage, war es nervig, immer mit den No Angels verglichen zu werden? Das interessiert mich tatsächlich sehr.
Boah, ich müsste mich jetzt nochmal irgendwie in mein damaliges Ich vertiefen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es hat uns schon ein bisschen gejuckt. Irgendwie so auf der einen Seite war es natürlich auch voll so ein riesen Honor, weil das waren halt nun mal die erfolgreichsten. Es waren unsere Vorreiterinnen auch, also die waren ja erfolgreich, also jetzt unabhängig auch vom Casting-Ding, sie waren einfach erfolgreich, eine erfolgreiche Girlband und damit generell zu verglichen zu werden, war auf jeden Fall eher was Positives für uns. Ich glaube, teilweise immer mal wieder ging es uns vielleicht auch ein bisschen auf die Nerven, einfach aus dem Grund heraus, weil man natürlich die ganze Zeit macht und versucht, so irgendwie so sein eigenes Ding irgendwie hinzukriegen, aber die ganze Zeit mit etwas verglichen zu werden, was ja eigentlich völlig unabhängig von dem ist, was man selber macht, ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es okay für uns.
Besser als mit Nu Pagadi. So, und damit gehen wir raus. Nein.
Ihr seid gemein.
Ja, also ich würde sagen, wir spielen an dieser Stelle jetzt dann einfach nochmal die neue Single von Baha mit dem Namen Genug, die am 6.8. entweder erscheint oder erschienen ist, je nachdem, wann diese Podcast-Folge rauskommt. Und jetzt gibt es eine neue Single von Baha. Viel Spaß damit und dir, Baha, noch einen wunderschönen Abend.
Euch auch. Strück.
Dir nicht, Timo.
Ja. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Das erste Mal. Zeit vor dir. Blicke, die sich hier und jetzt verlieren. Wir fallen, die Lücken des Hotels fangen uns auf. Wir landen, fernab in einer neuen Galaxie. Schwerelos durch Raum und Zeit, für einen Moment Unendlichkeit. Fliegen nachts durch die Sphäre. Erinnerungen täuschen mich, denn heute bin ich allein. Wenn ich ehrlich bin, sind wir Vergangenheit. Wir sind nicht mehr.
Wir waren mal Stars.
Wir waren mal Stars.